Detektor FM. Zurück zum Thema.
Am Donnerstag will die FIFA die Fußball-WM-Turniere 2018 und 2022 vergeben. Während sich für 2018 ausschließlich europäische Kandidaten beworben haben, sind es für 2022 die USA, Australien oder asiatische Länder. Doch die Vergabe der WM bei der FIFA ist auch immer Anlass, über die Seilschaften und Korruptionsfälle beim Fußballweltverband zu sprechen. Insgesamt entscheiden nämlich 24 Vorstandsmitglieder über die kommenden Fußball-Weltmeisterschaften. Davon sind zwei momentan suspendiert, weil ihre Stimmen zum Kauf angeboten wurden. Dabei handelte es sich nach Ansicht vieler Beobachter um naive Bittsteller aus Nigeria und Tahiti. Nun ist aber bekannt geworden, dass drei weitere Mitglieder des Exekutivkomitees der Korruption überführt worden sind. Das berichtet zumindest die britische BBC. Die drei Namen sind der FIFA seit Monaten bekannt und der Verband hatte lange versucht, sie geheim zu halten. Mit dabei ist der Strippenzieher der kommenden WM in Brasilien 2014, Ricardo Teixeira, außerdem der Kontinentalchef Südamerikas sowie der Kontinentalchef Afrikas. Von einer Null-Toleranz-Politik, wie sie FIFA-Chef Blatter seinem eigenen Verband gern attestiert, kann keine Rede sein. Korruption scheint ein schwerwiegendes Problem des Fußball-Weltverbandes zu sein. Wir sprechen darüber mit Silvia Schenk. Sie beschäftigt sich bei Transparency International mit den Machenschaften im Profisport und ist jetzt im Interview bei Detektor FM. Ich sage schönen guten Tag, Frau Schenk.
Hallo, guten Tag.
5 von 24 Mitgliedern der FIFA-Exekutive haben sich offen für Korruption gezeigt. Nach Informationen der BBC haben 3 sogar Geldzahlungen erhalten. Die Organisation FIFA hat ein massives Problem, oder?
Das ist unbestreitbar, das weiß man aber auch schon länger. Auch die Vorwürfe, die jetzt durch die BBC neu aufgetaucht sind, stehen ja schon sehr viel länger im Raum. Sie waren nur bisher nicht unbedingt mit Namen konkret verbunden.
Man hat schon immer so ein bisschen gemutmaßt und Vorwürfe lagen im Raum, aber jetzt ist es ja doch offenbar so, dass auch Gerichte eben sagen, ja, diese Herren, die haben dort Geldzahlungen erhalten, ganz konkret.
Auch das weiß man schon länger, dass dieser Prozess um die ISL in der Schweiz gelaufen ist. Da ist aber alles inzwischen eingestellt worden. Also Gerichtsurteile, die einen der jetzt Beschuldigten verurteilen, gibt es meines Wissens überhaupt nicht. Man muss sehen, dass manche von den Dingen, die vorgeworfen werden, auch nicht immer strafbar sind in den jeweiligen Ländern. Kommt immer darauf an, in welchem Land ich mich befinde, welche Rechtslage dort herrscht. Das Entscheidende ist, dass gegen den Ethikcode der FIFA immer wieder verstoßen wurde und wohl auch verstoßen wird und dass die FIFA erstmal dringend in den eigenen Reihen aufräumen müsste.
Wie erklären Sie sich denn diese immer wieder auftretenden Probleme bei der FIFA?
Da ist viel Geld im Spiel, viel Macht im Spiel. Man muss sehen, dass ein Teil der Beschuldigten in ihren eigenen Ländern sehr wichtige Personen sind, teilweise im Ministerrang. Die kann man auch von FIFA-Ebene nicht einfach absetzen. Man hat eine sehr schwierige Struktur bei der FIFA, ganz anders als zum Beispiel in einem großen Unternehmen, wo der Aufsichtsrat den Vorstand entlassen kann, wenn irgendwelche Dinge vorkommen, die dem Aufsichtsrat nicht gefallen und wo man dann neue Vorstandsmitglieder von außen holt. Hier ist ja eigentlich eine vorgeblich demokratische Struktur gegeben. Das heißt, die Vertreter in der FIFA werden von unten gewählt, von ihren Nationalverbänden, dann von den Kontinentalverbänden. Und da ist es ganz schwer, einfach von oben zu sagen, wir räumen jetzt auf. Das wird sicherlich lange Zeit brauchen. Wenn aber oben nicht angefangen wird, wird man unten auch nichts erreichen.
Welche Rolle spielt denn Sepp Blatter, der FIFA-Chef, in dem Gesamtsystem?
Das ist mir im Moment noch nicht ganz klar. Er ist natürlich Teil des Systems. Ich denke, er weiß sehr viel, was wo gelaufen ist. Manchmal ist es ja auch so, dass das Wissen um bestimmte Sünden auch die eigene Macht erhöht, weil man dann die Leute etwas besser in der Hand hat. Auch dies könnte eine Rolle spielen, kann ich nicht ausschließen. Wenn aber jemand aufräumen kann, dann am ehesten jemand, der die Machenschaften kennt und die Macht hat, die Blatter im Moment hat. Ob er bereit ist, seine Macht zum Guten zu nutzen, kann ich im Moment nicht beurteilen. Es wäre allerdings höchste Zeit, denn wenn die FIFA jetzt nicht die Kehrtwende schafft, dann wird sie ziemlich stark in den Schlamassel noch hineingeraten.
Sie haben es schon angesprochen, es gibt einen FIFA-internen Ethikcode, es gibt auch eine Ethikkommission. Welche Rolle spielen die denn?
Ich habe festgestellt, dass der neue Vorsitzende der Ethikkommission, der Herr Sulzer, der ja wohl erst seit Frühjahr diesen Jahres im Amt ist, bisher seine Rolle gut gespielt hat, sehr authentisch gewirkt hat, auch gesagt hat, ich will Null Toleranz und die bisherigen Entscheidungen, die er zu fällen hatte, entsprechend durchgezogen hat. Wie weit seine Kraft aber reicht, auch zum Beispiel ältere Dinge jetzt nochmal aufzurollen und auf Dauer diese Linie durchzusetzen, weiß ich nicht. Das wird eben davon abhängen, welche Politik letztlich auch Blatter und mindestens mindestens Teile des FIFA-Exekutivkomitees fahren werden. Ob also Sulsa, die Ethikkommission, die Rückendeckung hat, die sie letztlich auch brauchen, weil sonst sind sie auf verlorenem Posten.
Glauben Sie denn, dass die drei jetzt beschuldigten Herren auch noch suspendiert werden, bevor am Donnerstag abgestimmt wird?
Nein, das kann ich mir jetzt im Moment gerade gar nicht vorstellen, weil ein Verfahren eingeleitet ist und einem halbwegs vernünftig durchgeführt wurde, ist der 2. Dezember längst vorbei. So wie ich das im Moment einschätze, ist die FIFA-Position, dass die aktuellen Vorwürfe erstens nicht so aktuell sind, zweitens nichts direkt mit der Vergabe zu tun haben, sondern andere Sachverhalte betreffen, den dreien also nicht vorgeworfen wird, sie hätten sich bestechen lassen von einem der Kandidaten für die Weltmeisterschaft 2018 oder 2022. Insofern wird man bei der FIFA versuchen, das zu trennen und zu sagen, okay, wenn, dann muss man es vielleicht hinterher aufklären. Also ich habe auch durchaus Verständnis, dass die FIFA jetzt sagt, wir wollen das durchziehen, weil denen bricht natürlich alles weg, wenn sie den Termin verschieben. Das hat ja auch erhebliche Folgen für die Kandidaten, weil auch da ist ja alles auf diesen Termin 2. Dezember vorbereitet, von Laufzeiten von Verträgen bis zu anderem. Andererseits sehe ich das Hauptproblem im Moment gar nicht in den drei neuen Fällen, die jetzt publik geworden sind, sondern in der Tatsache, dass in den beiden Fällen der suspendierten Exekutivkomiteemitglieder wohl Berufung eingelegt worden ist. Man hat nichts Genaues gehört, aber damit ist zu rechnen. Das heißt, die sind noch gar nicht rechtskräftig suspendiert. Und auch das ist ja ein Problem, wenn man am 2. Dezember entscheiden will.
Jetzt beschäftigen Sie sich nicht nur mit der FIFA, sondern insgesamt mit den Korruptionsfällen im Sport. Und da gibt es ja auch tatsächlich außerhalb der FIFA noch das ein oder andere Verdachtsmoment. Ich sage nur Stichwort Olympisches Komitee, IOC und so. Ist Korruption in solch großen Sportverbänden, wo wirklich Milliarden bewegt werden, nicht ja, fast zwangsläufig und eigentlich nicht zu verhindern?
In den jetzigen Strukturen, mit der jetzigen Mentalität, ist es immer wieder zwangsläufig. Und es sind auch nicht einzelne schwarze Schafe, sondern es ist ein Strukturproblem. Und es ist auch ein Problem des Bewusstseins und der Haltung von ganz vielen, die irgendwie sagen, es gehört dazu, ich kann es eh nicht verhindern. Man könnte aber eine ganze Menge machen. Man weiß ja, wie Großunternehmen in den vergangenen Jahren, da ist ja in der Wirtschaft einiges, auch weltweit in Bewegung gekommen, Maßnahmen ergriffen haben, um eben gegen die systematische Korruption vorzugehen. Dann kann man zwar immer noch einen Einzelfall nicht ausschließen, aber man kann die Hemmschwellen doch sehr viel höher setzen und sehr viel verhindern. Dazu müsste aber der internationale Sport wirklich sehr grundsätzlich sich ändern. Es müsste eine klare Null-Toleranz-Haltung geben, es müssten Strukturen geändert werden dahingehend, dass die Abhängigkeit auch gerade Ehrenamtlicher in solchen Ämtern von diesem Amt, weil sie da ein bisschen Sitzungsgelder und so weiter bekommen, aufgelöst wird. Man müsste die Verbände sehr viel stärker professionalisieren, das heißt auch die entscheidenden Entscheidungen in die Hände der Profis legen. Da wäre eine Menge zu tun. Bei der FIFA würde man schon, glaube ich, einiges erreichen, wenn man ein Rotationsprinzip einführen würde. Die sind ja alle 10, 15, 20 Jahre im Amt. Wenn man sagen würde, maximal 2x3 Jahre Amtszeit, dann käme immer wieder Bewegung rein. Und das macht es sehr viel schwieriger, solche Netzwerke aufzubauen, wie es da offensichtlich gibt.
Sagt Silvia Schenk. Sie ist Vorstandsmitglied bei Transparency International in Deutschland und beschäftigt sich mit dem Thema Korruption im Profisport. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ich sage auch Dankeschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.